ARD Sounds.
Jetzt gibt's wieder eine Portion gesunde Ernährung auf die Ohren. Ich bin Julia Dehmann, Wissenschafts- und Medizinjournalistin, und in diesem Podcast geht's um Ernährungsmedizin. Hier bespreche ich mit den NDR Ernährungsdocs, wie sie den Menschen in den Fernsehfolgen helfen konnten, und wir gehen auch darauf ein, was genau und warum es den Menschen geholfen hat. Heute ist Ernährungsdoc und Diabetologe Matthias Riedel bei mir im Studio und wir gucken uns an, welche Ernährung bei Multipler Sklerose helfen kann. Besonders bei der Fatigue, die viele Betroffene ja haben. Und dabei erfahrt ihr unter anderem, welche Kohlenhydrate man bei MS, also Multipler Sklerose, meiden sollte, welche Rolle unsere Darmbakterien und der Stoff Propionsäure bei der chronischen Entzündung des Nervensystems spielen und warum bestimmte Fette bei MS hilfreich sein können.
Die Ernährungsdocs.
Man kann die Augen nicht mehr offen halten. Die wollen nur noch zufallen und man will nichts anderes, außer sich hinlegen und schlafen.
Ja, so ging es Henrike Tape fast täglich, als sie eben 2019 sich Hilfe gesucht hat bei den Ernährungsdocs. Und damals war sie 35, hatte eben die Diagnose Multiple Sklerose und hat unter dieser typischen Fatigue eben gelitten. Das ist so eine ausgeprägte Abgeschlagenheit und Erschöpfung, unabhängig von der körperlichen Belastung. Und das hat ihren Alltag natürlich total eingeschränkt, macht ihr sehr zu schaffen. Matthias, ihr konntet ihr dann mit einer Ernährungsumstellung helfen, wieder zu mehr Kraft zu finden. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, also die Multiple Sklerose, das ist ja eine Erkrankung, bei der die Menschen, die betroffenen Menschen sagen, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, mir hat jemand den Stecker gezogen. Und das kommt aus der Gemengelage heraus, dass ja diese entzündliche Nervenerkrankung ja den Körper enorm belastet. Ja? Also eine Entzündung, die kostet Kraft. Und das muss man sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn jemand eine Grippe hat, dann ist das Immunsystem auch auf Hochtouren am Arbeiten, hier leider auch. Und dann fühlt sich jeder matt und schlapp, zieht sich zurück. Und ein bisschen so kann man sich das auch bei der Multiplen Sklerose vorstellen. Dazu kommt noch natürlich diese ausgeprägte Beschwerdesymptomatik, die Nervenstörungen wie Sehstörungen, Sensibilitätsstörungen. Und das ist auch eine große Belastung, gerade auch bei der unklaren Prognose. Und das Ganze belastet natürlich die Psyche nochmal zusätzlich. Die gute Nachricht ist aber, dass man mit der richtigen Ernährung einiges gegen diese Symptomlast tun kann und den Betroffenen so helfen kann, einen beschwerdefreieren Alltag zu ermöglichen. Auch wenn man diese Erkrankung bisher nicht heilen kann, aber eine chronisch progrediente Erkrankung, die langsamer abläuft, das ist dann schon ein Riesenerfolg für die Betroffenen.
Ja, auf jeden Fall. Also einfach Symptomlinderung. Ne? Matthias, ich habe es gerade schon mal gesagt, du bist Diabetologe und Ernährungsmediziner und leitest die Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin im von dir gegründeten Medikum Hamburg. Ich bin sehr froh, dass du heute bei mir im Studio bist und wir eben über Henrike und auch eben die Ernährung bei Multipler Sklerose sprechen können. Vielleicht lass uns nochmal genau sagen, was passiert bei einer MS im Körper?
Ja, also einmal handelt es sich um eine chronische Entzündung und die entsteht dadurch, dass der Körper der Meinung ist, also das Immunsystem der Meinung ist, die eigenen Nervenzellen im zentralen Nervensystem attackieren zu müssen. Also es ist quasi eine irrtümliche Attacke des Nervensystems und dabei geht es insbesondere um die Isolationshüllen der Nerven, die sogenannten Nervenscheiden, man nennt sie auch Myelinscheiden. Das sind sozusagen Isolationen um die Nervenfasern herum, wie beim Kabel. Mhm. Ja, beim Kabel haben wir auch eine Isolation und da muss man sich das genauso vorstellen. Diese Isolationen haben die Nerven, um schneller Informationen leiten zu können. Und genau diese Isolationshüllen hat sich das Immunsystem vorgenommen. Und die Nervenscheiden, also diese Isolationen, bestehen zu 70% aus Fett. Und die sind eben total wichtig, dass die Nerven richtig fix Informationen weiterleiten. So, und die MS, die sorgt nun dafür, dass diese Isolation durchlöchert wird. Sie wird angegriffen, es findet eine Entzündung statt, sie wird abgebaut, dann kommt es zu Narbenbildung. Durch diese Narbenbildung, die da entsteht, ist auch der Name geprägt worden, nämlich die sogenannte Sklerose. Also, Das, was sich dann da auch bildet, ist verhärtetes Narbengewebe statt dieser schönen Isolation. Und das Problem ist bei diesem Entzündungsvorgehen, dass die Multiple Sklerose quasi in das Nervensystem reinschießt, so, ich würde mal sagen, random, also vollkommen unkontrolliert. Es kann eben einzelne Bereiche treffen. Es kann überall die Nervenisolation betreffen. Es kann schubweise auftreten. Es kann also auch ganz rasch progredient sein, also rasch voranschreiten. Es gibt da ganz unterschiedliche Formen. Und das, was der Betroffene dann merkt, das ist, dass die Nerven nicht mehr so richtig funktionieren. Und das merkt man dann in Schmerzen, auch als Missempfindung, Kälte, Kribbeln. Aber das kann man eben auch als Lähmungen merken. Ja? Das Gehirn ist davon auch betroffen. Und da leiden die Menschen dann sehr häufig unter Konzentrations- und Gedächtnisstörungen.
Ja, da sieht man mal wieder, das ist eine sehr vielschichtige Erkrankung und einfach ziemlich dramatisch. Man weiß vorher gar nicht, wie stark und wo wird es mich betreffen. Und deshalb war die Diagnose für Henrike auch wirklich ein richtiger Schlag ins Gesicht. Also sie merkte eben, dass ihr neben dieser chronischen Erschöpfung und der Sehstörung, dass sie einfach zunehmend dünnhäutig geworden ist. Das erzählt sie euch auch damals.
Die Nerven liegen blank, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe nicht mehr so ein dickes Fell. Ich fange viel schneller an zu weinen. Ich nehme mir viel schneller Sachen zu Herzen. Ich bin empfindlicher geworden.
Das entsteht zum Beispiel durch die Symptomatik. Das kann aber auch durch die Fatigue kommen. Die nimmt noch mal mehr Resilienz und Fähigkeit, überhaupt irgendwas zu ertragen. Und sie beschreibt das ganz toll mit, die Nerven liegen blank. Wir haben dann mal eine Bestandsaufnahme gemacht und haben mit einer Messskala ihre Fatigue gemessen. Das ist die Fatigue-Skala für Motorik und Kognition. Da gibt es 20 Fragen. Und anhand dieser Antworten kann man dann bewerten, wie stark diese Fatigue ausgeprägt ist. Das Ergebnis war bei ihr, sie hatte mit 71 Punkten eine schwere Form. Nur zur Info, alles über 63 Punkte ist schwer. Also lag sie sicher im Bereich der schweren Form. Und das zu ändern, das war unser Ziel.
Ja, und das Erste, worüber wir heute sprechen wollen, das habt ihr dann auch empfohlen, also Henrike auch empfohlen, möglichst eben auf einfache Kohlenhydrate zu verzichten. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, also ne, Haushaltszucker, Fruchtzucker auch, klassische Süßigkeiten, aber eben auch Backwaren, Weißmehlprodukte, sowas. Warum?
Die haben eine ganz einfache chemische Struktur, die bestehen aus wenigen Zuckerbausteinen. Das heißt, dass diese Zucker, wenn wir sie zu und diese Kohlenhydrate, die ja in Zucker abgebaut werden, wenn wir sie zu uns nehmen, dann werden die ratzfatz zerlegt, gehen schnell ins Blut über, lassen den Blutzucker rasch ansteigen, aber sie machen eben auch nicht lange satt. Und für die MS bedeutet jetzt dieses Hoch und Runter der Blutzuckerwerte, insbesondere dieses Hoch und der Zucker selber, eine Entzündungsförderung. Das weiß man mittlerweile und das belastet in diesem Fall das Immunsystem und den gesamten Entzündungsprozess. Und das ist ja genau das, was wir ausbremsen wollen.
Nun muss man dazu sagen, Henrike hat sich auch schon vorher mal damit befasst, irgendwie mit ihrer Ernährung was zu machen. Aber als sie dann von euch den Tipp bekommen hat, auf einfache Kohlenhydrate zu verzichten, hat sie gesagt, sie will es gerne versuchen. Fiel ihr aber am Anfang wirklich nicht so leicht. Das hat sie euch dann per E-Mail geschrieben.
Die Umstellung war echt hart. Ich war total kaputt und hatte total Bock auf Kohlenhydrate.
Wobei man dazu sagen muss, Kohlenhydrate generell durfte sie ja natürlich noch zu sich nehmen. Aber sie hat es, glaube ich, einfach ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ne?
Klar.
Sie ist aber auch konsequent dran geblieben und ist halt einfach auch ein Mensch. Wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann ist sie da auch, dann kommt der Dickschädel raus, dann zieht sie es durch. Und nach einiger Zeit wurde es auch immer leichter für sie.
Jetzt ist es überstanden. Also es ist total merkwürdig, aber man hat das Verlangen nicht mehr. Es geht dann, ich habe dann eher Bock auf Salat oder vielleicht mal auf einen Apfel oder sowas. Aber jetzt so ein Baguette oder eine Pizza brauche ich nicht mehr.
Bis heute, muss man sagen, isst sie eigentlich kaum Zucker, vor allem auch keine Weißmehlprodukte. Und gerade Letzteres, das freut dich natürlich ganz besonders.
Ja, das freut mich besonders, weil es für sie eben auch ganz besonders schwer war. Wer von einer Krankheit belastet ist, der hat auch wenig Kraft, irgendwas zu ändern, muss man klar sagen. Kommt die Fatigue noch dazu, macht es noch mal schwerer. Und dann ist ja das, was sie ändern wollte oder musste, war ja eine Gewohnheit. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wer viele einfache Kohlenhydrate isst, auch als Süßigkeiten, bei denen kommt es auch zu einer Hirnveränderung, die dann nach mehr schreit. Ja? Mhm. Und dieses nach mehr schreit hat sie ja auch ganz toll beschrieben. Sie sprach ja davon, das ist echt hart, die Umstellung. Ja, es ist quasi eine Umprogrammierung, die auch das Gehirn mit betrifft. Aber wenn man dranbleibt, schafft man es. Man muss da einmal durchs Feuer. Und das war eben für sie total essentiell. Wenn wir mal die Forschung dazu betrachten, da gibt es klare Verbindungen zwischen Weizen und MS. Ein Forschungsteam aus Mainz, das konnte zuletzt im Tiermodell nachweisen und in einer anschließenden Pilotstudie, dass weizenhaltige Ernährung die Schwere einer MS-Erkrankung fördern kann. Ja, also es deutet sehr viel darauf hin. Und jetzt ist die Frage, wie stark ist das bewiesen? Und sollten wir solche neuen Möglichkeiten einer Ernährungstherapie den Menschen nicht zukommen lassen, gerade wo es eine schicksalshafte Erkrankung ist? Jetzt kann man entweder sagen, wir warten jetzt nochmal auf weitere Studien die nächsten Jahre ab, aber es schadet überhaupt nicht, den Weizen ein bisschen wegzulassen. Und dann zu gucken, was passiert.
Genau, wir gehen da jetzt mal im Detail drauf ein, weil ich mich natürlich auch frage, oder wir uns alle natürlich auch fragen, was ist denn da der Mechanismus dahinter? Also ne, man denkt ja vielleicht als erstes an Gluten, was ja immer viel diskutiert wird. Hängt das damit zusammen?
Tatsächlich ist es nicht das Gluten hier, der Übeltäter, so der aktuelle Forschungsstand, sondern sogenannte ATI. Das ist eine Abkürzung für Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Das sind völlig natürliche Proteine, die nicht nur im Weizen vorkommen, sondern auch in anderen Körnern. Und die haben für die Körner eine Bedeutung beim Keimen beispielsweise oder auch gegen Fressfeinde. Nur bei uns verursachen sie oder können sie lokale Entzündungsreaktionen im Darm verursachen. Und diese ATI-aktivierten Entzündungszellen und Botenstoffe können über das Blut weitere Entzündungsprozesse in Organen fördern. Das heißt, bei MS können die sogar bis ins Gehirn gelangen und so die MS-Symptomatik verstärken.
Jetzt hast du ja eben auch schon von so kleineren Studien gesprochen. Was haben die Forschenden in Mainz denn herausgefunden?
Ja, also muss man sagen, zunächst Tiermodell, aber das ist ja immer erstmal der Anfang, die erste Stufe. Und dann hat man dort auch 16 Probanden eingeschlossen in eine Studie. Das waren mittelgradig schwer Betroffene mit einer gering aktiven MS. Und die eine Gruppe hat 3 Monate weizenreduziertes Essen bekommen. Die andere Gruppe sehr weizenhaltige Ernährung. So, und nach 3 Monaten wurde gewechselt. Und das Ergebnis ist, finde ich, verblüffend und weist in die richtige Richtung. Und das Ergebnis ist verblüffend. Die Menschen, die eine weizenreduzierte Ernährung hatten, hatten signifikant, und das ist sehr wichtig, weniger Schmerzen und messbar weniger entzündliche Immunzellen im Blut. Und das, finde ich, sind so harte Fakten, dass man diese Ernährungsempfehlung den MS-Patienten nicht mehr vorenthalten kann.
Beeindruckende Ergebnisse, keine Frage. Da muss man aber natürlich dazu sagen, das ist eine relativ kleine Studie. Und die neue Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie zur Multiplen Sklerose, die wurde 2024 nochmal überarbeitet, also relativ aktuell. Da steht jetzt noch keine Empfehlung zur weizenfreien Diät drin. Was würdest du denn Betroffenen empfehlen?
Vielleicht muss ich vorab erst nochmal kurz sagen, wie so Leitlinien zustande kommen. Leitlinien werden von Gremien beschlossen auf der Datenlage. So. Und für die Ernährungsmedizin haben wir eine schlechte Datenlage. Das liegt einfach daran, dass es wenig Anreize gibt, dass es keine Industrie gibt, die solche Forschung unterstützt. Und da diese Studien auch sehr, sehr schwer durchführbar sind. Man kann sie zum Beispiel nicht verblinden. Hm. Ja? Also ein Essen ist ein Essen, das kann ich sehen. Also ich kann eine Pille kann ich als Placebo geben, aber ich kann ein Essen nicht als Placebo. Jeder sieht, was es ist. Hm. Ja? Deshalb ist diese Forschung sehr schwierig, sie ist sehr teuer. Es gibt wenig Zentren, die sich daran beteiligen. Und deshalb leiden wir unter einer akuten Not an guten, großen Studien mit vielen tausend Menschen. Der Unterschied dieser kleinen Studie ist, dass wenn ich damit Medikamente prüfen würde, also ich würde Medikamente an 16 Patienten prüfen, dann muss man sagen, das reicht hinten und vorne nicht. Wenn ich aber eine Ernährungsform prüfe und ich tausche hinterher nochmal die Gruppen und sehe jedes Mal, wenn ich mehr Weizen gegessen habe, dann geht es denen schlechter. Und ich kann das sogar im Blut nachweisen. Ich habe sogar auch eine Erklärung, was da genau passiert. Dann ist für mich als Ernährungsmediziner der Punkt gekommen, ich muss es empfehlen, weil es dem Patienten nicht schadet. Die Empfehlungen, die ich ausspreche, sind keine Medikamente mit möglichen Nebenwirkungen, sondern es ist eine Empfehlung, die eher die Ernährung gesünder macht. Und deshalb muss ich es empfehlen. Ich glaube, auch kein Betroffener hätte Verständnis dafür, wenn wir mit solchen Erkenntnissen, auch wenn sie noch sehr früh und aus kleinen Studien beruhen, wenn wir mit denen hinterm Berg halten würden.
Auf jeden Fall. Das kann ich gut nachempfinden. Natürlich muss man dann gucken, womit ersetzt man das Ganze. Also wenn man einfach nur Lebensmittel weglässt, dann wird es irgendwann zu einseitig. Aber dazu kommen wir gleich. Die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die packen wir euch in die Shownotes. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal, also wenn ich es von dir empfohlen bekomme oder es einfach mal ausprobieren möchte, vielleicht so als kleine Probephase, wie sollte sowas dann aussehen?
Ja, also da habe ich jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Was möchtest du denn zuerst hören?
Ich würde sagen, zuerst die schlechte, damit ich mich dann auch auf was freuen kann.
Gut, also die ATI sind nicht nur im Weizen enthalten, das macht es noch problematischer, sondern auch im Roggen, Dinkel und Gerste. Im Grunde genommen sind sie in allen Getreideprodukten, die auch Gluten enthalten. Insofern war deine Vermutung ja gar nicht so schlecht. Aber es ist eben nicht das Gluten, was viele Menschen denken, das hier verantwortlich ist für die Entzündungsprozesse. Aber so kann man sich es vielleicht gut merken, nicht? Alles Getreide meiden, die Gluten enthalten. Ja, damit reduziert man dann die ATIs.
Okay, und das ist dann nämlich genau das, ne? Also man würde quasi Lebensmittel dann weglassen, aber die muss man ja durch irgendwas ersetzen sozusagen, sonst wird es irgendwann eine Mangelernährung. Also würdest du sagen, vielleicht lieber auf sowas wie Hafer oder Mais umsteigen oder eben auch Pseudogetreide wie Hirse, Buchweizen, Quinoa, Amaranth, sowas? Und was ist überhaupt die gute Nachricht?
Ja, also das, was du vorgeschlagen hast, das kann man machen. Und die gute Nachricht sage ich gleich, ja. Tatsächlich hast du recht, wenn man glutenhaltige Lebensmittel grundsätzlich weglässt oder stark reduziert, dann kommt es, und das zeigen die Studien auch ganz klar, sehr häufig zu einem Ballaststoffmangel. Und warum der für MS-Patienten extrem kontraproduktiv ist, das müssen wir auch nochmal besprechen. Die gute Nachricht ist, die entzündungsfördernde Wirkung von den ATIs ist dosisabhängig. Ja, ich kann ja einen gewissen Prozentsatz davon zu mir nehmen. Ich muss nicht hundertprozentig darauf verzichten. Aber am Anfang sollte man erstmal schauen, dass man es stark reduziert und vielleicht so auf um 90% zu reduzieren, um einfach auch mal zu schauen, welchen Anteil hat das an der Schwere der MS-Erkrankung. Und dann kann man es ja vielleicht wieder ein bisschen aufbauen.
Also es ist eben nicht wie bei einer Zöliakie, wo man es wirklich, wo man jedes Stäubchen meiden muss, sondern man muss ein bisschen gucken, wie viel geht bei mir oder was hilft mir vielleicht auch, wie gut hilft es mir, wenn ich darauf verzichte oder wie viel kann ich vielleicht noch essen. Ich habe mit Henrike telefoniert, um zu hören, wie es ihr so inzwischen geht. Das ist ja jetzt schon einige Jahre her. Und sie hat mir Folgendes über ihren Getreidekonsum erzählt.
Kein weißes Mehl mehr. Nur Vollkorn. Und ich backe ja auch schon seit Jahren mein eigenes Brot und jetzt seit 6 Jahren mit eigenem Sauerteig. Und er heißt Bernd und ist unser Haustier. Es macht halt Spaß, ist immer ein Highlight am Wochenende, wenn es frisches Brot gibt und das schmeckt so gut.
Ist das nicht toll?
Ja, herrlich.
Also, ja, das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. So ein selbstgemachtes Sauerteigbrot frisch ist ein Träumchen. Und tatsächlich ist es so, dass bei dieser Sauerteigfermentation die ATIs auch noch abgebaut werden. Ja, das ist ein toller Nebeneffekt und damit deutlich reduziert werden. Da sind zwar immer noch ATIs drin, aber eben deutlich weniger und eben in einer Menge, wo man sagen kann, hier können wir davon ausgehen, nach aktuellem Wissensstand, keine wesentliche negative Wirkung auf die MS hat. Henrike macht also alles richtig und das ganz unterbewusst und sie hat quasi so ein neues Ernährungsumfeld für sich geschaffen. Und das ist eine große Leistung.
Ja, und noch ein Haustier dazu gewonnen, wie wir gerade gehört haben, den kleinen Bären. Genau. Was ihr Henrike ja auch empfohlen habt, ist viele gesunde Fette zu sich zu nehmen. Warum das?
Also Fette sind wichtig für uns. Sie sind ein Energiespeicher im Körper. Fette sind auch in den Zellmembranen, also in allen unseren Zellen enthalten und ganz besonders auch in den Isolationen der Nerven, den Nervenscheiden, die ich vorhin ja schon erwähnt hatte. Natürlich brauchen wir Fette auch für die Produktion von beispielsweise Hormonen oder auch anderen Signalstoffen. Und 70% unseres Gehirns besteht aus Fett. Ne? Außerdem wissen wir, dass einige Fettsäuren einen wichtigen Beitrag zur Entzündungsregulation, zur Eindämmung und damit auch zur Entzündungshemmung im Körper haben.
Ich finde, das liegt ja auch irgendwie so ein bisschen nah, dass Fette bei unseren Nerven vielleicht helfen könnten, weil eben so viel unseres Hirns und eben auch diese Isolierungsschichten daraus bestehen und gerade bei MS-geschädigten Nervenscheiden eben auch darunter leiden. Aber ganz so einfach ist es dann leider doch nicht, ne?
Also nein, ganz so einfach ist es nicht, wenn man jetzt daran denkt, die Umhüllung der Nervenfasern besteht aus Fett und ich führe jetzt Fett zu und dann wird das schon irgendwie repariert. Nein, so ist es halt nicht. Wenn wir uns die fettfokussierte oder die fettjustierte Ernährung einmal genauer anschauen, dann müssen wir schauen, was ist denn da belegt, was ist denn da bewiesen. Wir wissen beispielsweise, dass bei einer sehr fettreichen, kohlenhydratarmen Ernährung, wie was von der ketogenen Ernährung kennen, bei der Epilepsie, ja, also bei Krampfanfällen, bei Kindern sehr, sehr gute Erfolge erzielt haben. Das ist für Kinder bewiesen, aber wenn man jetzt darüber hinaus schaut, welche Belege haben wir da für einen positiven Effekt, muss man sagen, da wird sehr viel geforscht, aber es ist nichts ganz klar. Es gibt widersprüchliche Studienergebnisse. Manchmal zeigt sich ein gewisser Effekt bei Krebs, manchmal bei Nervenstörungen. Aber unterm Strich muss man sagen, da kann man derzeit keine Empfehlung geben, eine stark fettfokussierte Ernährung zu gestalten.
Was ist denn da der aktuelle Stand jetzt speziell zum Thema MS?
Ja, also der aktuelle Stand, kurz zusammengefasst, ist, man weiß es nicht. Ja? Es gab 2020 eine sehr gründliche und unabhängige Zusammenfassung der besten wissenschaftlichen Studien zu Ernährungsinterventionen bei MS. Und dabei kam zum Beispiel raus, dass die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das sind ja die gesündesten Fettsäuren, die wir haben, tatsächlich am besten abschneiden. Und das ist auch das, was wir empfehlen.
Dazu gehören ja auch, das hören wir auch immer wieder von euch, die Omega-3-Fettsäuren, die viel in Nüssen drin sind, in Leinöl, Kernen, Samen, aber eben auch Kaltwasserfischen, ne, wie Sardellen oder Makrelen. Und so habt ihr es ja dann auch Henrike Tappe damals empfohlen.
Ganz genau, ja. Wir wissen von diesen Fettsäuren, dass sie im Körper regelrecht antientzündlich wirken und so bei Erkrankungen wie Rheuma, das ist ja eine Autoimmunerkrankung, helfen können. Manchmal ist der Effekt so stark, dass die Medikamente reduziert oder weggelassen werden können, wenn es vorher eine sehr schlechte Ernährung war. Ne? Aber bezogen auf die MS muss man sagen, die Evidenzlage ist insgesamt sehr, sehr unsicher, wenn man mal schaut, bezogen auf die Schubrate, die Verschlechterung des Behinderungsgrades oder den allgemeinen klinischen Zustand.
Okay, also Omega-3-Fettsäuren in der MS-Therapie sind noch nicht ausreichend belegt, aber auch Henrike merkt, dass es ihr gut tut und deshalb macht sie das weiter.
Also ich nehme seitdem Omega-3-Öle mit DHA und EPA hochdosiert, das habe ich beibehalten.
So, wie sieht das denn jetzt mit der fettfokussierten Ernährung insgesamt aus?
Ja, da sagt die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie wörtlich: Für spezielle Diätformen, wie zum Beispiel die ketogene Ernährung, liegen bisher keine Studien ausreichend guter Qualität vor, die einen positiven Effekt zweifelsfrei belegen können. Und dem kann ich mich tatsächlich anschließen. Die Forschung zur ketogenen Ernährung ist so bunt, dass ich da wirklich keinen Faden sehe und keine grobe Linie, wo man sagen kann, da kristallisiert sich jetzt heraus, dass es einen Effekt haben könnte. Ich würde sogar anders sagen, noch stärker, ich würde davon dringend die Finger lassen. Eine ketogene Ernährung ist eine starke Einschränkung der Lebensqualität. Und sie ist extrem schwierig durchzuführen. Und auf lange Sicht führt sie auch zu Mangelerscheinungen. Deshalb muss man da auch eine verdammt gute Evidenz in den Studien haben, um das zu empfehlen. Denn eine Minderung der Lebensqualität und vielleicht sogar Mangelerscheinung bei MS, das ist etwas, was ich mir da nicht einhandeln würde. Das wäre jetzt eine Ernährungsempfehlung mit potenziellen Nebenwirkungen. Und damit verlange ich da wirklich wasserdichte Studien, die so gut sind, wie wir sie bei Medikamenten auch haben.
Dann kommen wir jetzt zu einer Ernährungsempfehlung, die eigentlich für uns alle relativ nebenwirkungsarm ist. Also wer das mit den Fetten nochmal nachlesen möchte und mit den Omega-3-Fettsäuren, dazu packen wir euch nochmal einen Online-Artikel und vielleicht auch unsere Folge 64 in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal reinhören oder nachlesen. Und die Empfehlung, zu der wir jetzt kommen, finde ich auch nochmal sehr spannend. Da ging es darum, Henrikes Darmbakterien im Sinne wirklich des Wortes zu füttern, und zwar mit vielen guten Ballaststoffen. Und ich verrate schon mal vorweg, das macht sie heute immer noch. Matthias, warum kann das gerade bei MS so wichtig sein und scheint den Betroffenen auch richtig gut zu helfen?
Ballaststoffe sind pflanzliche Faser- und Quellstoffe, die wir zwar, ja, weitestgehend unverdaulich ausscheiden, aber sie sind für die Darmbakterien in unserem Körper Gold wert. Und die Darmbakterien, die futtern jetzt diese Ballaststoffe auf und scheiden dabei als Stoffwechselprodukte kurzkettige Fettsäuren aus. Die heißen dann so Buttersäure oder Propionsäure. Die gehen direkt übers Blut ins Gehirn und dort werden sie für die Reparaturmechanismen der Nervenzellen gebraucht, die sogenannten Gliazellen. Also die Gliazellen ernähren sich von diesen kurzkettigen Fettsäuren, die die Darmbakterien für uns herstellen, und machen fleißig ihre Arbeit, nämlich Nervenzellen zu reparieren. Und da kann man sich vorstellen, die haben beim MS eine Menge zu tun.
Ja, allerdings. Und dazu, wie unser Mikrobiom bei MS helfen kann, hat der Neurologe Aydin Hajikian, der war damals noch an der Ruhr-Universität Bochum, auch geforscht. Und mit ihm hattet ihr sogar für die TV-Folge auch Kontakt.
Ganz genau. Das ist eine ganz spannende Sache. Diese Studien um Propionsäure oder, wie man die aktive Form auch nennt, Propionat und die Stärkung des Immunsystems. Ich finde das total spannend, ein super Ansatz. Und interessant war auch, dass wir in dieser TV-Folge auch die Blutwerte von Henrike in diesem Labor überprüfen lassen konnten. Und dabei kam raus, dass ihre guten Abwehrzellen um 25% reduziert waren und vor allem die Funktion ihrer Abwehrzellen um 50% reduziert war insgesamt. Deshalb hat Henrike Propionat als Nahrungsergänzungsmittel bekommen. Also man hat nicht darauf gewartet in diesem Fall, dass die Bakterien ausreichend Propionat zur Verfügung stellen. Sie hat Künstliches noch obendrauf gekriegt.
Und für alle, die es nicht als Nahrungsergänzung zu sich nehmen möchten, was kann man jetzt dann als Nahrungsmittel denn zu sich nehmen, damit eben die Darmbakterien die Propionsäure auch im besten Fall selbst herstellen?
Ja, also das, was die Darmbakterien lieben, ist eine ganze Breite von Ballaststoffen. Am meisten freuen sie sich zum Beispiel über Haferflocken, Karotten, Pastinaken, Bohnen. Und diese Ballaststoffe in diesen Gemüsearten bzw. auch in den Körnern, die sind super Futter für die Darmbakterien. Nun muss man sagen, dass die Darmbakterien bei MS-Betroffenen insgesamt auch verändert sind. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Nachweisen. Und man geht davon aus, dass die Bakterien, ausgerechnet die, die Propionsäure bilden, reduziert sind. Es findet sich sozusagen eine Biotopstörung dort. Ja? Das Ökosystem ist gestört und genau diese Bakterienarten, die wichtig sind für die Reparatur des Nervensystems, die sind weniger vorhanden. Und ich erinnere mich noch an eine weitere Studie aus dem Jahr 2020, bei dem auch gerade dieser Neurologe und sein Team von damals beteiligt waren, dass das Propionat bei MS-Betroffenen im Stuhl und im Blutserum signifikant reduziert war. Und das Positive dabei war, schon nach nur 2 Wochen Propionateinnahme gab es einen signifikanten Anstieg bestimmter wichtiger regulatorischer Immunzellen. Und nach 3 Jahren Einnahme zeigte sich bei den Probanden sogar eine reduzierte jährliche Schubrate, eine Stabilisierung des Behinderungsgrades und eine verringerte Hirnatrophie. Das, finde ich, ist ein echter Gamechanger.
Ja, das wäre auf jeden Fall für Betroffene ein echter Gewinn.
Ne? Toll, ne?
Ja.
Ja, und seitdem hat sich sogar noch einiges mehr getan. Professor Hajikian, der Neurologe, der Henrike damals das Propionat empfohlen hat und für uns ja das Blut analysiert hat, der hat die Forschung zu diesem Thema weiter vorangetrieben. Ist ja ein total spannendes Thema. Ne? Mhm. Eine Studie, die hat er 2024 veröffentlicht, zeigt, dass die Regeneration von geschädigten Nervenzellfortsätzen durch Propionsäure angeregt werden kann. Und das finde ich Wahnsinn.
Auf jeden Fall könnte das eben etwas sein, was wirklich Betroffenen helfen kann. Ja,
unbedingt.
Also Henrike haben eben die Ernährungstipps, die ihr gegeben habt, total gut geholfen. Sie hat sich ballaststoffreich ernährt, kohlenhydratarm oder zumindest keine einfachen Kohlenhydrate. Und zu ihrer MS-Medikation ergänzend hat sie dann eben noch Propionat eingenommen. Und als sie nach fast 4 Monaten dann wieder aufs Ernährungsdocs-Boot kam, da ging es ihr deutlich besser als zu Beginn.
Ich bin fitter. Ich werde nicht so schnell müde. Sonst musste ich mich hinlegen und noch mal eine Stunde schlafen. Und das habe ich heute nicht mehr.
Das finde ich super. Ja. Mhm. Und das hat mich ungemein gefreut. Und das hat sich damals auch bei der Anzahl ihrer guten Abwehrzellen gezeigt. Die waren nämlich deutlich angestiegen. Und vor allen Dingen hat sich die Funktion verdoppelt. Das kommt noch mal dazu. Das heißt, die Entzündungszellen konnten doppelt so stark reguliert werden. Und auf die Fatigue-Skala hat sich das auch noch ausgewirkt, denn sie hatte einen neuen Wert von 37 und damit nur noch eine leichte Fatigue. Also von über 70 auf 37 runter. Tolles Ergebnis.
Ich habe ja mit Henrike gesprochen und wollte natürlich nicht nur wissen, was sie heute so alles umsetzt, sondern auch insgesamt, wie es ihr heute geht. Also wie ist es mit der Fatigue? Und genau das habe ich sie auch gefragt.
Mir geht's eigentlich wirklich gut. Also diese Fatigue, unter der ich ja sehr gelitten habe, die ist so gut wie weg. Ich habe seit 6 Jahren keinen Schub mehr gehabt und ich nehme keine Medikamente mehr. Ich glaube, es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Ich glaube, mit mir hat es unglaublich geholfen, dass ein ganzes Team sich gekümmert hat, weil ich mich vorher bei den Ärzten auch nicht so gut aufgehoben gefühlt habe. Und endlich konnte ich selber was dazu beitragen.
Und? Was sagst du?
Wahnsinn, ne?
Toll.
Das ist tatsächlich ein Quantensprung weg von einer schicksalshaften Erkrankung, die man erdulden muss. Und finde, Henrike sagt das nochmal ganz toll, sie kann was tun. Und das erlebe ich ja bei allen chronisch betroffenen Menschen, dass sie sagen, was kann ich denn selber tun? Und diese Selbstwirksamkeit, die wir da aktivieren können, die, glaube ich, ist auch nochmal für die Psyche ganz toll. Man weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber sie ist in einer guten Phase.
Aber was man natürlich auch sagen muss, jetzt so eigenmächtig Medikamente absetzen, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob sie es komplett eigenmächtig gemacht hat, aber ne, wenn man den Fokus auf die Ernährung setzt und an den Medikamenten schraubt, das sollte man ja immer nur mit einem Arzt oder mit einer Ärztin machen. Ne?
Ja, unbedingt. Also nochmal, das ist, glaube ich, auch immer ein Missverständnis. Die Ernährungsmedizin ist ein Breitenfach, das heißt, sie ist ergänzend zu den Therapien der Fachbereiche. Der Ernährungsmediziner ergänzt und bringt den Menschen in eine Situation, die Krankheit besser auszuhalten oder sie zu lindern oder sie sogar zu heilen. Und das muss in enger Abstimmung mit dem anderen behandelnden Fachkollegen passieren.
Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Was man aber ganz ohne Abstimmung und ohne Begleitung machen kann, ist das, was wir heute als Lebensmittel hier im Studio haben. Was hast du mir da mitgebracht?
Ja, das, was du da in der Hand hältst, das sind geschrotete Leinsamen.
Die tue ich mir auch immer ins Porridge morgens.
Willst du die mal aufschrauben?
Ja. Ja, typischer Geruch.
Und diese Leinsamen sind eben mega, mega gesund, ist auch was Heimisches. Sie liefern wertvolle Ballaststoffe. Ja, sie bestehen zu 25% aus Ballaststoffen. Und wie wir vorhin ja gesagt haben, die Darmbakterien machen daraus, ja, aus diesem Leinsamen Buttersäure und Propionsäure. Da sind keine oder kaum relevante ATIs drin. Sehr gute Omega-3-Fettsäuren. Und wir haben eine tolle Quelle für sekundäre Pflanzenstoffe wie Phytosterin. Das hilft übrigens, den Cholesterinspiegel niedrig zu halten, schützt vor Arterienverkalkung. Die Darmbewegung wird auch nochmal gefördert. Das ist ja bei vielen Menschen mit MS ein Problem.
Und ist ja vergleichbar quasi mit so Chiasamen, nur eben regional. Du hast das eben schon mal angedeutet.
Genau, genau. Also das ist jetzt nicht schlechter als Chiasamen, eben nur anders, eben regionaler. Und die beiden gemeinsam haben ja, dass sie beide gut sättigen, quellen auf. Und das hilft ganz nebenbei auch noch bei Adipositas. Und wenn wir dann wieder zur MS kommen, Adipositas, also Übergewicht zu haben bei MS, ist vergesellschaftet in den Studien mit erhöhter Krankheitsaktivität. Das heißt, Adipositas sollte man unbedingt vermeiden. Und wenn man so will, ist die regelmäßige Einnahme von geschroteten Leinsamen auch nochmal ein gutes Mittel gegen Übergewicht.
Jetzt habe ich ja eben gesagt, das kann man vollkommen auf eigene Faust machen. Aber gibt es dabei denn trotzdem irgendwas zu beachten?
Ja, ganz wichtig. Es quillt auf, ja. Und zum Aufquellen brauchen wir natürlich viel Wasser. Ja, sonst erreichen wir das Gegenteil, sonst erreichen wir Bauchbeschwerden oder sogar Verstopfung. Also viel Wasser trinken, das gilt für die allermeisten Ballaststoffträger. Und wichtig, wenn wir sie mit Medikamenten zusammen einnehmen, dann kann es zu einer verzögerten Aufnahme der Medikamente kommen. Das muss man bedenken, aber das ist nicht schlimm. Wichtig zu wissen ist, die Leinsamen sollten geschrotet sein, weil der Körper dann die gesunden Stoffe, die er aufnehmen soll, besser aufnehmen kann. Ja? Also es wird dir kaum gelingen, die nicht geschroteten Leinsamen so gut zu zerkauen, dass sie alle komplett zerlegt sind. Da landet der ein oder andere Leinsame einfach so nachher im Stuhlgang. Also ich würde empfehlen, nur eine kleine Menge zu kaufen, denn die werden ja durch das, weil sie offen und aufgebrochen sind, dann schnell ranzig. Und dabei können sich ungesunde Fettsäuren bilden. Wichtig, einfach kühl und trocken lagern, nicht zu lange, ne? Und pro Mahlzeit empfehlenswert sind so 15 Gramm und pro Tag nicht mehr als 20 Gramm sind die aktuelle Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung, weil nämlich die Leinsamen Cadmium anreichern können und eben Vorstufen von Blausäure enthalten können. Deshalb diese Maximalbegrenzung. Aber darunter ist alles super von der Wirkung und möglichen Nebenwirkungen.
Ich muss jetzt trotzdem sagen, also mit meiner Ankündigung, dass man das einfach so machen kann, kann ich jetzt gerade nicht mehr so ganz mitgehen. Das klingt ja doch nach viel zu beachten.
Ich fasse es mal kurz zusammen, ja, quasi so eine Take-Home-Message. Das stimmt, hört sich jetzt ein bisschen viel an, aber man kann es auch ganz einfach sagen. Leinsamen sind super gesund für alles Mögliche und maximal 2 Esslöffel geschrotet am Tag, möglichst frisch.
Das wiederum klingt jetzt wieder einfacher. Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich doch wieder einiges gelernt und zwar super spannend, mal richtig tief einzutauchen, wie Ernährung bei MS helfen kann, vor allem bei den Symptomen. Und ja, das war echt, also auch Henrikes Geschichte, wie sie bis jetzt gelaufen ist, das ist ja wirklich einfach toll zu hören gewesen und mit dir zu besprechen. Dankeschön.
Gerne.
Leckere Leinsamenrezepte, wie zum Beispiel so ein Leinsamenpudding, das findet ihr in den Shownotes. Und wer noch weiter gucken möchte, kann sich natürlich durch die Homepage klicken, ndr.de/edocs. Autorin dieser Folge ist Nadine Becker und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne. Am besten einfach in der ARD Audiothek, einfach auf die kleine Glocke klicken. Die bimmelt dann, wenn eine neue Folge draußen ist. Jetzt noch ein kleiner Podcast-Tipp. Als eine mögliche Ursache für Multiple Sklerose werden auch Schadstoffe wie Feinstaub diskutiert. Aber wie ist das überhaupt mit Schadstoffen in der Umwelt? Wie belastend sind die jetzt für unsere Gesundheit generell? Und wie ist das im Vergleich zu unseren Eltern? Also bekommen wir weniger Umweltgifte ab oder mehr? Gerade wenn man jetzt auch an so Mikroplastik und Co. denkt. Meine Kolleginnen und Kollegen von Quarks Daily haben sich das in einem eigenen Spezial mal angeguckt. Quarks Daily findet ihr werbefrei in der ARD Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt und ganz bequem per Direktlink auch in unseren Shownotes. Von uns gibt's in 2 Wochen wieder eine neue Folge. Bis dahin bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Ciao.